grundsätzlich ist natürlich eine Bewusstseinsveränderung notwendig, dass man akzeptiert, dass Menschen schwitzen. Das haben viele Leute sich einfach abgewöhnt durch die ganzen Antitranspirantien. Die denken dann, okay, ich schwitze nicht mehr, das ist auch so. Beim Switchen zum natürlichen Deo sind die erstmal vollkommen schockiert, dass sie einfach nass sind unter den Achseln bei Zeiten. Aber das gehört dazu und das ist ja eigentlich auch richtig und wichtig.
Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Herzlich willkommen zur 7. Folge meines Podcasts Gepflegte Gespräche, mein Beauty-Podcast, in dem ich meinen ZuhörerInnen bekannte und interessante Persönlichkeiten aus der Beauty-Branche vorstelle, eure Fragen beantworte oder gemeinsam mit einer oder einem Expertin in ein komplexes Beauty-Thema eintauche. Heute habe ich mir Fine-Gründerin Judith Springer eingeladen. Judith hat in meinen Augen einen Meilenstein im Punkto natürliche Deos gelegt und seit der Gründung ihre Marke erfolgreich weiter ausgebaut. Bevor wir starten, hier nochmal ein kleiner Hinweis. In jeder Folge nennen wir auch mal eine Beauty-Marke oder ein Pflegeprodukt beim Namen. Das ist dann keine Werbung, sondern einfach ein Tipp, ein Erfahrungsaustausch oder eine Empfehlung für euch. Auf der Suche nach einem wirklich guten, natürlichen Deo landet man früher oder später bei Fine. Mein erstes Produkt war auch eines der Deos im Glastöpfchen, von denen ich sofort begeistert war und ich verwende es bis heute unheimlich gerne, weil es einfach funktioniert. Der Kopf hinter Fine ist Judith Springer. Judith ist ein Multitalent, gelernte Juristin, Kunstkuratorin, Yogalehrerin. Ich kann mich noch gut an unser erstes Treffen erinnern, bei dem ich Judith kennengelernt habe und sie mich nachhaltig beeindruckt hat. Ihre Visionen, ihr Style, ihre Einstellung zum Leben und zur Kosmetik. Naturkosmetik muss nicht ückig sein und Nachhaltigkeit einfach nicht fad. 2017 haben wir dann sogar zusammen ein Deo lanciert und seitdem ist ganz viel passiert und Judith macht mittlerweile nicht nur Naturkosmetik-Deos, sondern hat gerade erfolgreich 2 Pflegemasken lanciert. Trotzdem ist und bleibt sie für mich die Frau in puncto Deo. Sie hat mit Fine in meinen Augen der Kategorie Deo etwas sehr Lässiges und Cooles geschenkt. Das hier ist also ein echtes Wiedersehen bei gepflegte Gespräche nach so langer Zeit und ich freue mich sehr zu sagen, herzlich willkommen, Judith.
Hallo, Hanna.
Voll schön, dass du da bist.
Freue mich auch.
Es stimmt ja wirklich, es ist wirklich ein Wiedersehen.
Ja.
Es ist total schön. Wie geht's dir?
Super.
Du siehst auf jeden Fall fantastisch aus an diesem grauen, es ist draußen total schön sonnig. In Hamburg ist es die ganze Zeit grau, deswegen.
Danke.
Als wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir uns ja, und dazu kommen wir auch später nochmal, ja über sehr vieles ausgetauscht. Aber ich habe dir wahrscheinlich, weil wir sehr schnell in unser Lieblingsthema Beauty vertieft waren, vergessen, so ein paar grundlegende Fragen zu stellen. Und dazu möchte ich diese Podcast-Episode heute nutzen, damit auch meine ZuhörerInnen dich mal so richtig kennenlernen. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du Fine gegründet hast?
Ich habe nie vorgehabt, eine Kosmetikmarke zu gründen oder ein Deo auf den Markt zu bringen. Ich bin einfach jemand, der persönliche Bedürfnisse hat und schon immer daran gelegen war, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn ich das nicht geschafft habe, das irgendwie zu kaufen oder jemanden zu finden, der das gemacht hat, dann habe ich das selber gemacht. Das habe ich also mein Leben lang schon so gemacht. Ich habe zum Beispiel auch schon mal eine Kita gegründet, weil meine Kinder keinen Platz gekriegt haben.
Oh, wow.
Also so ist mein Ansatz. Und ich jammer dann nicht rum, sondern ich mache es dann einfach selber. Und genauso war das in diesem Fall auch. Ich war viele, viele Jahre auf der Suche nach einem Deo, das funktioniert und das aber ohne Aluminiumsalze ist und sonstige schädliche Inhaltsstoffe. Ich bin dann im Gespräch gewesen mit einer Freundin von mir, die ist eine vegane Foodbloggerin und die hat dann gesagt, du, da gibt es ein Deo aus den USA, was total gut funktioniert und was ohne diese ganzen Stoffe ist. Und das habe ich mir dann gekauft und es hat auch super funktioniert alles. Aber ich fand halt, dass die Aufmachung hässlich. Es war in so einem Plastikpott drin, was ich auch wirklich.
Du weißt genau, was die Deo meint.
Und es roch auch irgendwie oll. Und naja, also da war ich dann so semi-zufrieden dann damit. Und dann habe ich wieder mit ihr gesprochen und gesagt, hör mal zu, das ist ja alles schön und gut und so, aber irgendwie ist das nicht perfekt. Und dann hat sie gesagt, du weißt was, ganz ehrlich, du kannst es eigentlich total leicht selber machen. Und dann hat sie mir dann einfach so ein paar Worte hingeworfen und das hatte ich alles zu Hause bei mir auch in der Küche. Ich bin dann also nach Hause und habe mich an den Herd gestellt und habe dann angefangen, da ein bisschen rumzuköcheln. Und damals fand ich das bestriechendste Deo, was es gab damals, war das von Aesop, das erste. Also wahnsinnig gut. Hat überhaupt nicht funktioniert, aber es roch total gut. Ja,
ich weiß.
Und dann habe ich versucht, anhand deren Inhaltsstoffe die ätherischen Öle auszuwählen und habe dann das, was ich mir da zusammengekocht hatte, da habe ich dann das so ungefähr dann versucht nachzumischen. Hat natürlich gar nicht funktioniert, aber egal. Und dann hatte ich dann halt meine selbstgemachtes Deo und habe das dann so ein bisschen abgefüllt. Und damals war ich in der Ausbildung zur Yogalehrerin und habe das an meine Schüler verteilt und gesagt, ja, hier, probier das mal aus. Und nach kurzer Zeit kamen die meisten zurück und haben gesagt, wow, das ist ja total super, ja, funktioniert total gut und ist ja der absolute Knaller. Bis zu dem Zeitpunkt war das für mich nur so eine Spielerei, also so für den Eigenbedarf. Und ich wollte einfach nur mal gucken, was die anderen dazu sagen. Und dann kam es aber so, dass ich eine Yoga-Schülerin hatte und damals in der Ausbildung durfte ich noch kein Geld nehmen für Unterricht. Also in der Ausbildung macht man das einfach so, genau, unentgeltlich. Und die wollte von mir eine Einzelstunde haben. Und dann habe ich gesagt, ja, es tut mir leid, aber ich darf dafür kein Geld nehmen. Und dann hat sie vorgeschlagen, komm, wir können doch irgendwas austauschen. Und ich bin Grafikdesignerin. So kam das dann. Und dann habe ich gesagt, ja, du, dann, ja, weiß ich auch nicht jetzt, aber vielleicht machst du dir so ein bisschen so ein Logo oder irgend sowas für das Deo.
Ja, schön, gut.
Und sie ist total professionell und hat dann mir so eine komplette Corporate Identity entworfen und ich bin wirklich vollkommen von Socken gewesen, weil das sah so professionell aus und ich hatte überhaupt keine Ambitionen bis zu dem Zeitpunkt.
Aber hattest du da den Namen schon?
Das war so, das kam irgendwann auch in der Zeit, genau.
Ah, okay.
Ja, und das, wie ich den Namen gefunden habe, ist auch noch eine lustige Geschichte.
Das wollte ich dich gerade fragen, wie kommst du denn auf? Also ganz viele sagen ja immer Fein oder du meintest vorhin, jemand sagt sogar Fine, aber man spricht es ja Fine aus. Wie kam es dazu und was bedeutet das für dich?
Also das ist, wie gesagt, eine lustige Geschichte und mein Mann findet das vielleicht nicht so lustig, wenn ich das erzähle.
Ach komm, wir sind ja ganz unter uns.
Und zwar, mein Mann tendiert dazu, nicht so viel zu reden, wenn man viele Informationen haben möchte und umgekehrt. Also wenn man nicht so viel hören will, dann viel zu reden. Und er hat so ein paar Wörter, auf die er sich dann beschränkt und eins seiner Lieblingswörter ist fein. Zum Beispiel kommst du dann an und sagst, hey, wie findest du meine neue Hose? Und dann sagt er, fein. Das ist dann so, okay, gut, tschüss. Und dann kam ich halt an und habe gedacht, naja, gut, ich war immer optimistisch, ich habe es probiert und bin hingegangen und habe gesagt, hör mal zu und ich möchte hier dieses Deo machen und hast du irgendwie eine Idee für einen Markennamen? Und dann hat er gesagt, fein. Und ich so, ja, super. Toll, danke schön.
So,
ja. Und dann habe ich aber nochmal drüber nachgedacht und gedacht, ja, warum nicht? Ich habe immer ein Problem gehabt. Ich habe ja früher auch mal einen Ausstellungsraum gehabt und ich wollte nie einen deutschen oder einen englischen Namen haben, weil das war irgendwie so abgegriffen in Berlin. Und ich habe damals mein Kunstprojektraum hieß Espace Plus, das war französisch. Also und deswegen war ich da schon geneigt dazu, irgendwas zu nehmen, was eben nicht deutsch und englisch ist. Und fein ist ein Wort, was in mehreren Sprachen irgendwie funktioniert. Also fein, im Deutschen fein ist im Englischen ja ungefähr das Gleiche so. Und aber es war für mich klar, dass ich nicht Englisch oder Deutsch nehme. Und dann habe ich in Zusammenarbeit mit der Grafikdesignerin bin ich aufs Italienische gekommen. Ich habe eh einen Hang zum Italienischen, weil ich da früher als Kind auch mal gewohnt habe. Und deswegen habe ich dann gedacht, ja, das sieht gut aus. Und das Wort sieht aus, also da steckt viel drin. Und das ist es auch, ich bin da total offen. Ich sage nicht zu den Leuten, nee, das müsst ihr jetzt aber so sagen. Obwohl wir das ja jetzt ganz deutlich auch in Lautschrift geschrieben haben. Das ist ja wirklich das Witzige, weil das Logo ist Lautschrift.
Absolut,
es gibt gar keinen
Weg dran
Zweifel
vorbei.
Eigentlich, wie es ausgesprochen
das
wird.
Stimmt.
Aber
okay.
Aber jeder soll sein persönliches Fine oder Fein oder Fine da wählen und dann soll es so aussprechen oder soll sie es so aussprechen, wie sie möchte.
Wobei es endlich, ich muss immer so schmunzeln, wenn ich immer Fine sag und das ist ja dann das Ende auf Italienisch, ne?
Genau.
Und ich denke mir immer so, Ende mit endlich Schluss und Ende mit der erfolglosen Suche nach einem natürlichen Deo. Für mich ist das immer diese,
genau, so ist es.
Die Konstellation in meinem Kopf, ja. So finde ich total charmant und du weißt ja, dass ich auch ein großes Herz für Italien habe, ja. Und deswegen ist es bei mir natürlich Fine. Und hast du gerade erzählt, dass du einen Ausstellungsraum vorher hattest. Machst du gerade Fine hauptberuflich und was hast du davor gemacht? Du bist doch Juristin, oder?
Genau, ich bin ganz ursprünglich Juristin, aber habe nur erstes Staatsexamen gemacht und bin dann ziemlich schnell in die Kunst gewechselt und habe dann ein bisschen mehr als 10 Jahre in der Kunst gearbeitet. Ich hatte einen eigenen Ausstellungsraum und habe verschiedene Ausstellungen auch kuratiert, in Kooperation mit anderen auch. Und genau, und diesen Ausstellungsraum, der hieß eben Espace Plü.
Würdest du denn anderen Frauen auch raten, irgendwie sowas zu gründen, sowas zu starten, wenn man sowas, weißt du, wenn man, also du bist jetzt zufällig dahin gekommen, vielleicht hat aber auch jemand eine Idee, sowas zu machen. Du meintest gerade vorhin, dass der Weg so steinig war. Ich kenne das auch von meiner Selbstständigkeit. Manchmal fühlt es sich an wie ein Weg aus Rosen, manchmal fühlt es sich an wie ein Weg aus Kieselsteinen, so. Würdest du anderen Frauen dazu raten?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich muss erstmal vorneweg sagen, es gibt ja immer auch ein Risiko, wenn man gründet. Und ich bin grundsätzlich jemand, der bereit ist, Risiken zu übernehmen. Aber in diesem Fall bei Fine war es bei mir der Fall, dass ich kurz vorher was geerbt hatte. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe Geld geschenkt bekommen, was ich mir selber nicht erarbeitet habe und was ich nicht abbezahlen muss oder sowas. Und das Geld, wenn ich das in Sand gesetzt hätte, wäre es mir total egal gewesen, weil das ist so, als hätte ich es nie gehabt. Mhm. Deswegen habe ich einfach Vollgas gegeben direkt am Anfang und musste nicht erstmal mir einen Businessplan schreiben oder, oh Gott, irgendwo Klinken putzen bei einer Bank oder sowas. Und von daher war ich von der Seite total entspannt und das können viele halt nicht. Und der Punkt ist, glaube ich, viel wichtiger. Ich habe halt nie gezweifelt daran, das zu machen einfach, weil es für mich in meinen Augen kein Risiko gab.
Aber mal das Finanzielle ganz abgesehen. Es kann ja auch sein, dass jetzt jemand da draußen, ein Zuhörer, Zuhörerin sitzt, die auch Geld geerbt hat oder die einfach das vielleicht trotzdem machen möchte. Aber würdest du sagen, wenn man eine klare Vision hat, würdest du immer sagen, go for it? Oder gibt es da schon zu viele Marken und Beauty-Marken da draußen?
Die Fine Erfolgsgeschichte, das sieht jetzt immer so schön aus, aber das, genau das, was du gesagt hast, auch das basiert auf vielen Jahren davor, wo ich in Anführungsstrichen keinen Erfolg hatte und die anstrengend waren und total schwierig. Es basiert auf so vielen Fehlern, die ich jetzt halt anders gemacht habe, weil ich die Erfahrung halt gemacht habe. Und das ist nicht ein Bums, da ist jetzt was total gut funktioniert, sondern das basiert einfach auf richtig viel Mist, den man durchgemacht hat. Ich habe aber lange Jahre vorher, das muss man sich auch überlegen, hatte ich so ein bisschen Schiss, das alleine zu machen. Mhm. Und habe das dann auch mit einer anderen Person mal zusammen gemacht. Und das ist so ziemlich nach hinten losgegangen. Mhm. Aber dann war ich irgendwann bereit, es alleine zu machen. Mhm. Und dann wusste ich, ich kann es auch alleine. Mhm. Und ich brauche niemanden anders. Und ich würde es immer wieder machen.
Ach, wie
also
schön.
Weil es ist einfach nichts, es gibt nichts Geileres auf der Welt, als seine eigene Chefin zu sein.
Wie deine Augen gleich strahlen. Das ist richtig toll. Sag mal, Judith, du hast ja auch Kinder, gell?
Mhm.
Du hast ja von der Kita gerade gesprochen. Wie kriegst du das denn im Alltag jetzt so hin?
Über Sheryl Sandberg darf man denken, was man will. Aber sie hatte mal einen ganz interessanten Satz gesagt. Und zwar, dass die Karriereentscheidung mit der Wahl des Ehemannes, des Partners zu tun hat. Aber dann habe ich wiederum gedacht, das ist eigentlich ein total blöder Spruch, weil man überlegt ja nicht, wenn man jemanden kennenlernt, wie passt das jetzt beruflich zusammen und so weiter. Also nee. Ist es auch, kann man es auch wischen, ne? Aber es steckt trotzdem was drin, was
vielleicht sind es Charakterzüge.
Ja, auf jeden Fall auch. Und? Also ich bin, was ich auch im Gegensatz zu vielen in meinem Freundeskreis auch sehe, ich bin einfach auch jemand, der manchmal vielleicht ein bisschen hart ist, sage ich jetzt mal so. Ich kenne viele Mütter, die ihre eigenen Bedürfnisse total unter den Scheffel stellen und einfach komplett nicht mehr das machen, worauf sie eigentlich Lust haben, weil sie ja für die Familie da sind oder die Kinder oder was auch immer. Und da war ich immer total egoistisch, weil ich weiß, dass nur eine glückliche Mutter eine gute Mutter ist. Und ich bin von Anfang an, bin ich wieder zum Yoga gegangen. Und das Ding ist, ich bin sowieso der Überzeugung, wenn du das ganz klar willst und ganz klare Vision und Vorstellung hast, was ich immer habe, dann gibt es auch keine Diskussion mit dem Partner. Also mein Mann hat das, natürlich war der dann da. Also da gab es überhaupt gar keine, also so gesehen.
Ja, wie schön. Also ich kenne leider auch andere Beispiele, wo es dann einfach zur Trennung kommt, so, obwohl die Frau genauso, weißt du, sehr stark dahinter steht.
Ja, dann hat es einfach nicht gepasst.
Karriere. Genau, dann passt es einfach nicht so. Aber ich kenne auch selbstständige Frauen, die alleinerziehend sind und das trotzdem hinkriegen und einfach dann auf ihr Netzwerk, was sie aufbauen müssen, wie auch immer. Aber ich bin ja generell auch der Überzeugung, wenn man etwas wirklich will, dann schafft man das. Also auf irgendeine Art und Weise. Es gibt halt eigentlich nie eine Ausrede. Es gibt halt immer, man muss halt ein bisschen Kraft investieren und seine Leidenschaft ausleben sozusagen, was wir wirklich wollen. Dann geht das wahrscheinlich eigentlich.
Natürlich sagen meine Kinder manchmal, immer nur Fine und immer nur Yoga und so. Aber
die haben ja auch einen großen Platz in deinem Leben.
Ja, und außerdem, na und? Da müssen wir drüber hinwegkommen. Also ich weiß das einfach von meinen Eltern. Mein Vater vor allen Dingen, der hat gelebt für das, was er gemacht hat. Mhm. Und ich habe ihn immer dafür bewundert. Es war nie so, dass ich gedacht habe, oh, ich bin jetzt an zweiter Stelle oder so, sondern das ist was. Also das ist eine Leidenschaft einfach, und also ich ich habe da nur profitiert.
Du hast jetzt gerade zwei Masken rausgebracht, eine Augenmaske und eine Nachtmaske. Wie kam es dazu, dass du jetzt plötzlich von den Deos auf Pflege umgeswitcht bist? Stimmt nicht ganz. Ich muss erinnern, dazwischen gab es die Körperserien sozusagen. Aber Deo, Körperserien, Gesichtspflege, so wie kam es dazu, dass du das Deo-Terrain verlassen hast?
Bei mir ist es, die Prämisse ist, ich bringe nur was auf den Markt, was ich nicht sehe auf dem Markt, was ich brauche selber. Mhm. Also ich bin da auch sehr ich bezogen. Wenn ich ein Produkt nicht habe, was ich gerne hätte, dann mache ich es eben selber. Und so ist das bei allen Produkten. Ich bringe das nicht auf den Markt, weil ich denke, ach, jetzt mache ich mal irgendwie eine Maske. Weil in der Konsequenz werde ich natürlich auch dauernd gefragt, ja, warum machst du nicht die ganze Pflegeserie? Ja, warum denn? Also ich meine, ich habe das Gesichtsspray, ich habe die Reinigung, ich habe das Öl, alles, was ich cool finde. Warum soll ich mir was ausdenken?
Ja.
Ne? Also da gibt es kein Bedürfnis. Aber bei den Masken war das anders. Und das sind einfach Produkte, die es vorher nicht gab.
Hm.
Und gerade bei den Körperserien, da hatte ich immer ein Gesichtsöl und so ein Feuchtigkeitsserum in der Hand gemischt und mir aufs Gesicht aufgetragen und fand diese Mischung sowas von herrlich vom Gefühl her auf der Haut. Und da habe ich gedacht, warum gibt es das nicht für den Körper? Also immer nur so eine blöde Bodylotion und so.
Eine Creme, eine Butter, irgendwas Festes, Dickes. Ja,
und
total.
Ich wollte genau diesen Luxus auf der Haut haben. Und so habe ich das dann gemacht. Und bei der Maske jetzt, bei den beiden Masken war es genauso. Ich liebe Masken, wie ich mittlerweile festgestellt habe. Tut es fast alle. Alle sagen, ah, ich auch.
Ja.
Und ich hatte aber nie eine Maske gefunden, egal wie viel Geld ich ausgegeben habe. Also ich bin bis 300-400 Euro gegangen von der Maske her.
Wow,
ich habe wirklich alles ausprobiert.
Okay,
und wo ich festgestellt habe, wow, this really makes a difference.
Ja.
Also nö. Dann habe ich festgestellt, dass in den Ingredients-Listen so 90% irgendein billiger Kram ist. Und dann am Ende dann so ein paar Wirkstoffe. Und das fand ich auch total oll. Und da habe ich gedacht, warum denn? Also ich meine, wenn ich schon viel Geld für ein Produkt ausgebe, dann soll die doch knallvoll sein und nichts mehr reinpassen. Und so habe ich das gemacht.
Ich finde eine Körperserie ganz, ganz schön. Besonders auch schön zu verschenken, weil es eben etwas ist, was man sich vielleicht nicht auf den ersten Blick selber kauft. Und dann, also weißt du, ein Deo verschenken ist immer so eine Sache. So, macht man es oder macht man es nicht? Ja.
Da bin ich die erste, die das sozusagen geschafft hat, dass ein Deo ein Geschenk geworden ist. Also für viele
total.
Ist das, glaube ich, unmöglich gewesen.
Ich gebe dir total recht, weil die Produkte so schön sind,
weil
man sich einfach drüber freut. Du hast jetzt gerade die Wirkstoffe und Inhaltsstoffe angesprochen. Wie wählst du die? Woher kommen die so? Und wo lässt du das produzieren? Also generell die Frage der, was steckt in deinen Produkten?
Ich recherchiere vorher, wie gesagt, ganz, ganz lange und da habe ich jetzt halt, wie gesagt, im Falle der Masken viele Masken ausprobiert und dann bei manchen habe ich gedacht, ah, die fühlt sich gut an, da sehe ich wenigstens einen kurzen Effekt und die macht das und das und dann habe ich einfach, ich habe es vielleicht bei der Maske jetzt schon fast ein bisschen übertrieben, würde ich sagen, aber ich habe wirklich alles reingemacht, was gerade irgendwie einfach geil ist und angesagt ist und super Effekt hat. Und natürlich unter ganz, ganz, ganz vielen Wirkstoffen gibt es auch Studien dahinter. Also ich hatte jetzt gerade die Diskussion mit einem großen Major-Händler von mir, der gesagt hat, nee, das können wir jetzt nicht listen, weil du behauptest da so alle möglichen Sachen und so.
Mhm.
Das ist nicht legal, so ungefähr. Und da habe ich gesagt, nee, also Moment mal, ja. Und ich bin nicht Juristin umsonst, so im ganzen Background. Ich mache nicht sowas, wenn das nicht Hand und Fuß hat.
Mhm.
Und dann mit ein bisschen Widerstände habe ich dann die Studien auch gekriegt von meinem Produzenten. Und das ist total beeindruckend. Also so habe ich mir das erstmal angeguckt, vorher, nachher Fotos und Wahnsinn. Also da sieht man mal wieder, wie skeptisch man selber schon geworden ist bei solchen Versprechungen. Aber wenn man
finde ich auch irgendwie okay. Also ich weiß, mit wie viel Herzblut und wie viel Genauigkeit, ne? Ich weiß total, ich vertraue dir 100%, Judith, aber diese Versprechen, die werden ja von großen Brands, von großen Konzernen gegeben, deswegen ist man halt skeptisch.
Ja, natürlich. Und ich selber.
Ja,
das war ja total absurd. Ich habe dann selber die Studien gelesen.
Ja, aber wie cool.
Und gedacht hat, es ist wirklich so.
Ach, wie toll. Okay, und hat er das dann gelistet? Also nachdem du ihm das alles gebracht hast?
Es ist noch im Prozess.
Okay, alles klar. Würdest du deine Produkte als Naturkosmetik bezeichnen?
Alle meine Produkte, bis auf jetzt die Maske und das Maskenset und das Augenserum, sind zertifiziert auch. Naturkosmetik zertifiziert. Und jetzt bei der Maske speziell habe ich ganz bewusst 1, 2, 3 Inhaltsstoffe mit reingenommen, die nicht für Naturkosmetik zugelassen sind, weil sie nicht natürlichen Ursprungs sind. Mhm. Da ich trotzdem für absolute Transparenz und Offenheit bin, habe ich dann auf die Verpackung draufdrucken lassen, wie viel Prozent zertifizierte Bioqualität drin sind und wie viel Prozent natürlichen Ursprungs. Mhm. Also jetzt zum Beispiel bei der Maske, bei der Gesichtsmaske sind es 95% und bei der Augenmaske sind es auch knapp 95%.
Jetzt muss ich dich einmal noch zu deinen besonderen Düften fragen, weil diese Düfte dich ja als Fine so ausmachen, die so schön natürlich riechen, aber nicht ökig. Weißt du, was ich meine? Es riecht jetzt ja nicht nach, man gefühlt noch Reformhaus. Ja. Es gibt auch oft Naturkosmetikprodukte, wo ich wirklich denke, boah, es ist einfach ein harter, strenger, natürlicher Duft oder so kräuterig oder so voll mit ätherischen Ölen sozusagen. Wie arbeitest du da? Wie bekommst du deine besonderen Fine-Düfte hin?
Ich habe meistens eine Grundvorstellung, wie es sein soll. Und bei meinem einen Produzenten mache ich die Düfte fast alle selber. Mhm. Und bei meinem anderen, der hat ein sehr gutes Händchen für, da gebe ich ihm so ein paar Hinweise und sage, ich möchte gerne, dass das und das und das da drin ist oder dass es so und so riecht. Und dann macht er das entsprechend.
Aber das heißt, du bist immer am Ende noch der Indikator. Also der,
auf jeden Fall.
Diejenige, die am Ende das bestimmt. Also du hast eine Duftvision, ja, genau. Und dann gehst du hin. Aber es gibt jetzt kein Geheimrezept. Das ist dein Bauchgefühl. Ich glaube, ich muss dich jetzt mal kurz ein bisschen löchern, was generell so natürliche Deos anbelangt. Wenn ich das richtig gelesen habe, du hast es ja vorhin auch mal kurz erwähnt, dass du ja durch eine Bekannte oder liebe Freundin drauf gebracht wurdest, die hat ja doch den Tipp mit Natron gegeben.
Genau.
Wenn ich die Geschichte da mal so richtig erinnere. Ist Natron sozusagen jetzt der geheime Inhaltsstoff, dass man nicht mehr riecht? Oder was macht das Natron?
Also Natron ist natürlich der Hauptwirkstoff. Und das ist eine ganz simple Vorgehensweise. Natron ist extrem basisch. Ich kenne zum Beispiel einige Leute, die viel Sodbrennen haben. Dann nimmst du einen Löffel Natron, dann fängst du tierisch an zu blubbern im Magen. Du rülpst dann einige Male und dann ist das Sodbrennen weg.
Okay,
es neutralisiert einfach Säuren.
Okay.
Ganz extrem.
Okay.
Und in der Achselhöhle ist das dann einfach so, dass das Natron eine basische Umgebung kreiert. Und das ist einfach, das mögen die Bakterien, die den Schweiß zersetzen, einfach nicht.
Mhm.
Die wachsen da drin einfach nicht.
Aber schwitzen tut man dann ja trotzdem.
Genau.
Aber der Geruch wird verhindert sozusagen.
Ja.
Aber man schwitzt ja trotzdem.
Ja, Schweiß riecht ja frischer Schweiß. Außer wenn man in der Pubertät ist und angeblich in den Wechseljahren, riecht frischer Schweiß nicht.
Ah, okay. Also erst wenn es sozusagen in dem Milieu der Achsel ist sozusagen, dann entwickelt das sozusagen
Die nützlichen Bakterien auf der Haut, die fangen dann an, das zu zersetzen, den Schweiß.
Ah, und dann fängt es an zu riechen.
Genau, und da entsteht dann Buttersäure und Harnsäure. Schön, und die machen eben diesen typischen Geruch.
Ah, okay. So, und das Natron geht jetzt gegen den Geruch sozusagen vor?
Nein, die machen, dass die Bakterien sich da einfach nicht wohlfühlen.
Ah, okay. Dann entsteht es gar nicht erst.
Nee.
Ah ja, total gut. Wie ist das, wenn Leute richtig stark schwitzen? Ist es da überhaupt möglich, dass natürliche Deos wirken, oder bräuchte man dann schon Chemie, damit man überhaupt dieses Schwitzen und den Geruch in den Griff kriegt?
Grundsätzlich ist davor natürlich eine Bewusstseinsveränderung notwendig, indem dass man akzeptiert, dass Menschen schwitzen. Das haben viele Leute sich einfach abgewöhnt durch die ganzen Antitranspirantien. Die denken dann, okay, ich schwitze nicht mehr, und das wird dann auch so, das ist auch so.
Mhm.
Und deswegen, wenn beim Switchen zum natürlichen Deo sind die erstmal vollkommen schockiert, dass sie einfach nass sind oder in den Achseln bei Zeiten. Aber das gehört dazu, und das ist ja eigentlich auch richtig und wichtig. Und ich habe tatsächlich eine sehr liebe Kundin, die mir damals geschrieben hatte, ganz am Anfang, dass ich ihr Leben verändert habe. Und ich meine, hallo, wer kann denn das? Also da war ich wirklich... habe mich so gefreut drüber.
Schön.
Und sie hat halt gesagt, dass sie immer sehr darunter gelitten hat, dass sie eben so stark schwitze, gar nicht der Geruch, sondern das starke Schwitzen, und immer Wechsel-T-Shirts haben musste und so weiter und so. Und sie meinte, seit meinem Deo muss ich es nicht mehr. Aber da muss ich gleich dazu sagen, jeder Mensch ist total anders und jeder Mensch ändert sich auch die ganze Zeit.
Absolut.
Und man kann keine Aussage sagen, und mein Deo funktioniert absolut gegen zu übermäßige Schweißproduktion. Das kann bei dem einen funktionieren und auch bei dem einen auch nur vielleicht nur 3 Monate und dann nicht mehr. Also ja, es sind Stoffe drin, die das offensichtlich verhindern oder einschränken, genau. Aber ich kann kann man das nicht sagen.
Aber wenn jetzt jemand wirklich beides komplett verhindern möchte, weil das aus zum Beispiel aus beruflicher Sicht das kritisch ist. Ich habe eine Freundin, die ist in einem Luxusunternehmen in Deutschland tätig und sie meinte zu mir, ich kann mir das einfach nicht leisten. So, also ich würde gern natürliche Deos verwenden. Für mich funktionieren sie nicht so gut. Ich habe wirklich, es bricht durch sozusagen, der Geruch bricht durch bei mir und ich bin einfach so nass, ne, dass selbst der Blazer nass ist. So.
Ja.
Und dann wird's natürlich irgendwann kritisch. Da muss man sagen, ich glaube, da muss man für sich selber abwägen, was ist irgendwie wichtig.
Absolut.
Sie benutzt jetzt in ihrer Freizeit Naturkosmetik-Deos und im Beruf.
Kenne ich einige, die das machen.
Nimmt sie tatsächlich Antitranspiranten. Da ist Aluminium drin, aber sie meint, ich kann es mir halt nicht leisten. So. Und da muss man für sich wahrscheinlich persönlich einfach abwägen.
Absolut. Und es gibt ja diese schöne, habe ich mal in einem Drogeriemarkt gesehen, Schweißblätter.
Ah, wo legt man sich die unter die Achseln?
Ja, genau. Das, meine Assistentin, die ist gelernte Schneiderin und die hat mir das auch mal erzählt, dass das früher mit eingenäht wurde.
In also, die Sakkos zum Beispiel.
Naja, oder in irgendwelche
Bluse.
Oberteile, ja genau. Ah. Und ich habe das in der Drogerie mal gesehen, dass man sich das da reinlegen kann. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber...
Also so als zusätzlicher Tipp, wenn man schwitzt, ist das vielleicht gar nicht so schlecht.
Und vor allen Dingen natürlich, was habe ich letztens auch noch, Salbeitee ist natürlich generell gegen übermäßige Schweißproduktion. Da gibt es auch noch andere Sachen, die man innerlich nehmen kann.
Ach, das ist immer noch gegen Zahnschmerzen.
Halsschmerzen.
Was sollen jetzt deiner Meinung nach die Leute machen, die stark schwitzen? Kriegt man das eigentlich in den Griff? Oder ist es dann irgendwann eine Frage von, ich lasse mich an der Achsel botoxen und ja, oder nimm's eben hin?
Also schön wäre natürlich, wenn man sagt, hey, ist einfach so, ja. Und warum soll man keine Schweißflecken haben? Weißt du, das ist auch so eine, wo ich mich meine, ja gut, okay, das ist jetzt ästhetisch als nicht so schön befunden, aber... Wenn Leute am Rücken schwitzen oder sowas, ist das jetzt, das ist nicht so schlimm.
Also ich finde generell, warum wird das Schwitzen ja bei uns, also in unserer Gesellschaft so als total so dirty abgetan.
Ja.
Wir tun es ja alle irgendwie so. Und selbst wenn man am Rücken, das kennt jeder von uns, wenn du es gerade das Beispiel nennst, im Sommer, das hatte jeder von uns schon mal. Es trocknet ja auch wieder. Aber mein Gott, wenn's in Hamburg mal irgendwie über 30 Grad hat, irgendwie, ja gut, in der U-Bahn ist halt nicht so schön. So.
Ja, natürlich ist das jetzt ein hehrer Anspruch von mir, dann zu sagen, weißt du, da muss man dann einfach zu stehen. Aber ich weiß, viele können das nicht und so weiter. Und es ist auch total in Ordnung. Das muss jeder einfach für sich selber finden. Dann ist das eben so. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich da nicht schlecht vorkommt, weil man das macht. Weißt du, da gibt es ja keinen Beauty-Gott, ja, eben oben, der steht und dann kommt der Pfeil runter, wenn du mal ein Aluminiumsalz-Deo benutzt. Oder dass du dich danach in den Keller einsperrst und eben selber geißelst oder sowas. Also scheißegal, weißt du, so.
Und könnte man sich jetzt rein theoretisch deine Deos auch auf andere Körperstellen schmieren, wo man schwitzt? Also viele Damen sagen ja im Sommer zwischen den Schenkeln, sie schwitzen, es reibt. Kann man das dadurch irgendwie verhindern oder geht es da wirklich nur um den Geruch?
Also es geht in erster Linie um den Geruch. Und aber ich habe von meinen Kundinnen und Kunden viele Anfragen in diese Richtung bekommen.
Schenkelreibdeos oder wie nennt man die dann?
Noch ein bisschen andere Region.
Ach so.
Und auch auf Füße.
Aha.
Genau.
Aber das wäre doch eigentlich, also gibt's jetzt so? Also Fußdeos gibt's ja, aber in der Naturkosmetik habe ich jetzt sowas noch nicht, ist mir noch nicht
untergekommen. Ich würde sagen, probier es aus, ja. Und ich weiß nicht, ob die Konsistenz dafür so geeignet ist. Also ich habe selber noch nicht ausprobiert. Ich kenne auch jemanden, der das als Haarwachs benutzt. Also,
also wegen des Geruches. Ach, wie toll, das stimmt. Naja gut, normal sind so Fußdeos halt immer pudrig, weil man in der Socke drinnen ist. Und so im Intimbereich würde ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht. Also gut, kann ja jeder mal ausprobieren für sich. Warum hast du denn für deine ersten Deos eine Glasverpackung gewählt?
Ich bin schon immer sehr dem ökologischen Nahrungsmitteln, ökologischen Lebenswandel zugewandt gewesen. Und ich fand das als Kind schon immer total faszinierend, in so einem Bioläden einzukaufen. Und das war für mich einfach selbstverständlich, dass man eine Produktverpackung wählt, die so nachhaltig wie möglich ist. Und da habe ich auch viel recherchiert. Natürlich gibt es viele Pros und Kontras und es gibt nicht das eine richtig geniale, es sei denn, du hast gar keine Verpackung. Aber dafür war für mich Glas das ästhetisch cleanste und einfach am besten umsetzbare in dem Zusammenhang. Und das Glas ist gut recycelbar.
Absolut. Wie siehst du denn generell so die ganze Problematik mit Naturkosmetik? Du hast das Reformhaus gerade angesprochen. Da geht es ja auch viel um Nachhaltigkeit, kein Plastik, vielleicht sogar wenig Papier, Glas-Fragezeichen. Wie sehen da die CO2-Werte aus? Also ich finde das ja ein so großes Thema gerade. Wie siehst du das bei Naturkosmetikprodukten und Plastik?
Ja, da gibt's natürlich genauso wie bei den Inhaltsstoffen wahnsinnig viel Augenwischerei. Und ich habe mich damit mit jemandem unterhalten, der für die Einhornprodukte für nachhaltig genau nur dafür zuständig ist. Und man kann, es ist nicht so, wie man es liest. Also es ist einfach, es gibt nicht das Böse und das Gute. Es ist so vielschichtig einfach. Und Plastik, was angeblich abbaubar ist, das wird dann tatsächlich vor dem Abbauen noch rausgefiltert aus der Maschine und wird trotzdem verbrannt. Also es ist alles totaler Quatsch eigentlich. Also wenn man das wirklich richtig sich dahinter klemmt. Und das Interessante ist, ich habe auch wirklich telefoniert mit Alba und mit allen möglichen ganzen Recyclingunternehmen in Berlin. Da sagt jeder was anderes. Also es war wirklich so, dass ich gedacht habe, Moment mal, wie soll ich jetzt das Papier bedrucken, damit man das wieder recyceln kann? Mhm. Der eine hat gesagt, ist scheißegal.
Der andere sagt, ist nicht möglich.
Also es war so ein bisschen, okay, da muss man sich wirklich seine eigene Meinung bilden. Und ich kann nur jedem empfehlen, vertrau nicht dem, was du da überall liest, sondern versuch einfach da
ein bisschen deinen Weg zu gehen.
Ja, und so. Vor allen Dingen auch deinem eigenen Gefühl so ein bisschen zu vertrauen. Mhm.
Wir haben ja 2017 zusammen einen Deo-Stick kreiert, der Minty Something heißt, weil der unser gemeinsamer Wunsch es war, einen sehr angenehmen Duft zu haben. Und deswegen ist der ja so leicht minzig, aber irgendwie nicht so wie ein Pfefferminz-Kaugummi. Übrigens werde ich immer noch drauf angesprochen und du hast ja auch sehr erfolgreich das auch weitergeführt. Damals hatte es eine grüne Verpackung, heute hat es eine schwarze Verpackung und heißt immer noch Minty Something. Das Besondere dran finde ich, davon abgesehen, dass ich es super funktioniert, dass ich den Duft fantastisch finde, ist, dass es eine Papierverpackung war und ist. Wie kamst du damals drauf, dass das ein Papierdeo ist? Also das ist ja komplett recycelbar. Es ist ja kein einziges Plastikteil oder anderes Teil dran. Es ist ja nur Papier, das Deo, und eigentlich kann man es danach kompostieren.
Natürlich war von Anfang an der Ruf laut, als ich das Deo im Glas auf den Markt gebracht habe, dass man ein Produkt hat, was man nicht mit dem Finger auftragen muss. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, ja, ich weiß, so ein Deo-Stick wäre super, aber ich finde nur Plastikverpackung. Und deswegen kam der Stick nicht gleich am Anfang, sondern eben erst viel später. Und als ich dann irgendwann gefunden habe, es gibt die Möglichkeit, diese Papierverpackung zu benutzen. Und ich wollte ganz bewusst eine, die nicht Plastik beschichtet ist, damit es nicht durchfettet und so weiter. Und ganz ehrlich, wir haben auch wahnsinnig viel Probleme mit dieser Verpackung, weil sie eben nicht so eine große Barrierefunktion hat und so weiter und so. Aber es gibt ganz tolle neue Muster und wir sind da dran und es wird jedes Mal immer besser, genau. Und es ist lustigerweise, beschweren sich auch manche Kunden und sagen, das Deo sieht am Ende ganz schlimm aus. Aber wo ich dann sage, ja, aber genauso soll es ja auch sein. Das soll ja dann auch zum Wegschmeißen auf den Kompost sein. Wenn es noch perfekt aussehe, dann würde ich mir Gedanken machen. Also dann sieht es auch auf dem Kompost noch 10 Jahre später perfekt aus. Also,
aber alles kann man irgendwie nicht haben, nee. Oder? Also es ist doch, wie perfekt ist es, Deo? Also du kannst es danach wegschmeißen, man hat keine Rückstände. Hey, total egal, wenn du durch bist mit dem Deo, schmeißt es ja irgendwie eh weg. Verbindest du denn in deinem Leben jetzt persönlich die Naturkosmetik mit dem nachhaltigen Leben auch? Wie lebst du in Berlin mit deinen Kindern? Achtest du auch bei der Ernährung, jetzt zum Beispiel beim Recyceln, beim Einkaufen drauf?
Ja, natürlich. Ich hatte mir vorher im Vorgang zu unserem Gespräch ein wichtiges Wort aufgeschrieben und das ist Vertrauen. Und das ist ein ganz, ganz, also ich bin ein durch und durch ehrlicher Mensch. Ich bin als Kind damit auch sehr oft auf die Schnauze gefallen. Ich muss immer wieder an eine Geschichte denken. Meine Schwester war das Gegenteil davon. Und wir haben irgendeinen Mist gebaut und ich habe das meinen Eltern ehrlich gesagt, was wir gemacht haben, dass ich nachts bis 2 Uhr aus war oder sowas. Ja, und da waren meine Eltern weg. Und dann, ich habe so einen Anschiss von meinen Eltern gekriegt. Es war richtig schlimm. Und dann kam ich ins Zimmer zurück, meine Schwester saß da wie so ein kleiner Teufel und hat gesagt, warum sagst du die Wahrheit? Du musst immer lügen. Oh. Und da habe ich dann gesagt, ja, okay, also jetzt mir auch egal. Also ja. Und wenn meine Eltern so wollen, ja. Und ja. Aber grundsätzlich bin ich natürlich ein grundehrlicher Mensch immer noch geblieben, ja. Mhm. Und ich habe einfach in der Beauty-Branche gemerkt, dass ich vertraue. Ich bin auch jemand, der schnell vertraut. Und ich vertraue einigen Marken und habe dann jetzt, als ich näher recherchiert habe, festgestellt, ups, da sind ja Sachen, die ich eigentlich gar nicht so toll finde. Aber die Marke spiegelt das nach außen hin ganz anders wider. Und zu deiner Frage, das, was man, what you see is what you get. Und das ist mir total wichtig, dass das, was Fine nach außen hin ausstrahlt, dass ich das auch lebe. Und ich kenne viele andere, die das nach außen hin sozusagen zeigen, aber trotzdem von, keine nicht Ahnung, täglich von Berlin nach München fliegen oder sonst irgendwas.
Wow.
Und ja, und das finde ich, das passt dann das einfach nicht zusammen. Recht, ja. Für mich macht meine Einstellung, die Ethik macht nicht an der Bürotür Schluss, wenn ich nach Hause gehe, sondern das, ich finde das absolut selbstverständlich, dass es das ganze Leben betrifft. Das ist bei mir, wie wir verreisen, wie wir uns ernähren, wo ich einkaufe, wie wir unseren Strom beziehen, alles. Also und ja, das ich finde es selbstverständlich, aber ich weiß, dass das nicht ist.
Ja, ist einfach ein Greenwashing nach hinten raus sozusagen, ja. Irgendwie, ne? Also die haben dann ihren Porsche Cayenne irgendwie, aber die mega schicke Organic Beauty Care.
Genau so ist es.
Ja, ja, ich weiß, es ist, darf man nur immer nicht so richtig an den, ich stelle auch keine Leute an Pranger, interessiert mich auch überhaupt
nein,
nicht.
Nein, das ist
aber
deren Entscheidung.
Genau, es muss für einen selber, ja. Halt immer ja. Stimmen. So. Verwendest du denn persönlich nur Naturkosmetik oder machst du da auch Ausnahmen?
Wie gesagt,
ja.
Da kommen wir bestimmt noch zu, aber eine Marke, die ich wirklich ganz toll finde und sehr gerne mag, ist Josh Rosebrook.
Ich auch.
Und da habe ich jetzt aber festgestellt, weil bei mir ist gerade das Thema Konservierung, habe ich mich viel mit beschäftigt, dann habe ich mit meinen Entwicklern gesprochen, ja, was ist denn, da habe ich gesehen, er benutzt das und das. Und dann habe ich denen das gesagt und haben die gesagt, nee, das ist für Naturkosmetik absolut nicht zugelassen. Und da habe ich gedacht, das ist ja interessant. Aber
vielleicht in Amerika.
In Amerika ist alles zugelassen.
Ja, eben, deswegen. Also Josh kann doch eigentlich draufschreiben.
Natürlich, der kann alles machen. Aber ich habe der Marke so vertraut, dass ich das nicht gedacht hätte. Und da gibt es auch noch einen anderen Stoff. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich mir den absolut nicht merken kann. Die PBG 2 Myret 10 Adipate.
Das ist für was?
Das ist ein Stoff, der ölige Konsistenzen abwaschbar macht.
Ah.
Der wird jetzt bei den ganz trendigen, die ich selber auch liebe, diese Balm-to-Milk-Produkte, wird das eingesetzt. Und meine Entwicklerin, mit der ich darüber gesprochen hatte, die meinte, also das ist das Schlimmste. Die ist wirklich konservativ eigentlich. Das ist keine Naturkosmetikfrau. Und die hat gesagt, sowas würde sie nie einsetzen. Und wenn die das sagt, dann habe ich gedacht, alter Schwede. Und das ist in ganz vielen modernen, natürlichen Sachen drin. Und da... Also da bin ich so manchmal so ein bisschen enttäuscht, wo ich dann denke, oh Mensch, ich hab dir doch jetzt so vertraut. Ja, aber wirklich. Also das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen gemein.
Also es ist total schwierig, weil es ist halt immer die Frage, gibt's das dann überhaupt? Der Wirkstoff, der Inhaltsstoff wird ja auch nicht ohne Grund drin sein. Wahrscheinlich, weil es sich gut anfühlt. Wahrscheinlich, weil die Öle sich dadurch irgendwie lösen. Fragezeichen, kann sich das auch in einem Naturkosmetikprodukt auch, also gibt's das überhaupt dann?
Es gibt eine Alternative. Jetzt zu diesem einen speziellen, ja. Die sowieso gibt es eine Alternative. Das weiß ich zufällig ganz genau.
Lass uns Josh mal schreiben.
Nee, Josh benutzt das nicht.
Ach
Josh
so.
Benutzt dieses eine Konservierungsmittel,
so,
was für
okay.
Naturkosmetik in Deutschland
aber andere
nicht
benutzen ist.
Ja, andere. Genau.
Okay, okay. Gibt es da noch andere Brands, die du so richtig toll findest, für die du irgendwie, wo du alles unterschreiben kannst, die du richtig super findest, Rangers zu Hause stehen hast?
Also wie gesagt, nach der Erfahrung jetzt unterschreibe ich gar nichts mehr, aber die ich grundsätzlich total toll finde und ja. Wo ich einige Produkte von habe, gibt's auf jeden Fall. Ich mag Namari Skin total gerne aus der Schweiz. Dann liebe ich fast alle Emly-Produkte. Und da vor allen Dingen gibt es so ein Daytime-Serum, also so eine Fluid, sowas ähnliches. Und ich habe eigentlich sehr trockene Haut, aber das finde ich, macht ein super Hautgefühl. Und aber die zum Beispiel sind auch eher naturnah, würde ich sagen, ja. Und genau, May Lindstrom mag ich auch, aber dann nur.
Dieser Clean Dirt, richtig gut.
Ja,
so ein schönes Produkt.
Und ich liebe den Honey Matt ja total.
Ah, den kenne ich gar nicht.
Ja,
schreib mir gleich mal auf.
Der ist gerade nicht, den überarbeitet sie, den gibt es gerade seit einem Jahr nicht.
Ah, genau. Okay.
Sowieso gibt es in England viele gute, sehr, wie soll man sagen, ausgefuchste, moderne, kleine Marken, die sehr im naturkosmetischen Bereich arbeiten und auch wirklich wahnsinnig tolle, innovative Formulierungen auch haben und so richtig, wo ganz viel Herzblut drin steht. Zum Beispiel A. Florence Skincare.
Kenne ich gar nicht.
Finde ich super und auch wirklich abgefahren. Und dann mag ich auch Austin
sehr
gerne. Da liebe ich die Handcreme zum Beispiel.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Und
den habe ich ganz vergessen wieder. Den habe ich mal in Schottland entdeckt, in so einer kleinen Boutique, so ein, weißt du, so ein Beauty-Boutique.
The Method.
Ja.
Da gibt es nur eine.
Ah, ja. Ja. In Edinburgh. Edinburgh, ja. fantastischer Laden, wirklich. Ja, ne? Die haben ja auch unten dann diese Treatments drin und alles ist so kuratiert und ausgesucht und dann gibt es, es ist richtig, richtig schön.
Und was lustig ist, du hattest letztens mal über dieses Veleda Skin Food.
Die Body Butter.
Ja, nee, aber die Originalcreme, ich kenne, seitdem ich ein Kind bin. Ja, und dieser Veleda Groß für mich so, damit bin ich groß geworden.
Ja.
Und da hatte jemand von deinen Leserinnen geschrieben.
Dass man das als Lippenmaske
aufträgt. Ja, weil ich hatte ganz, ganz raue Lippe immer. Und da ich hatte zufällig so eine Probe zu Hause und habe dann damit angefangen, super.
Okay, danke an dieser Stelle an meine Leserin und den Megatipp. Ja. Richtig, richtig gut. Ja, mir ist die halt so heftig, die Creme. Ich benutze die immer für die Hände und Füße.
Ja, ich auch. Ins Gesicht würde ich das nicht machen.
Nee, also es ist einfach zu stark für mich. Aber stell dir vor, jemand hat eine super trockene Haut. Da ist das natürlich dann schon, also was willst du noch cremen sozusagen, ne? So. Richtig gut. Ich mag die Body Butter sehr gerne.
Ja, ich auch.
Das ist richtig, richtig schön. Ja. Sag mal, hast du eigentlich, weil ich gerade der Method und Treatment und so weiter und so fort, hast du denn einen Treatment-Tipp? Also vielleicht so Naturkosmetik-mäßig deutschlandweit oder in Berlin?
Eigentlich nicht. Also ich bin meistens bei meiner Freundin, die ist Kosmetikerin, aber die hat Produkte, die ich überhaupt nicht mag. So diese konventionellen.
Bringst du deine eigene mit?
Ja, ich bringe meine eigene mit.
Wirklich?
Ja.
Oh wow. Und, aber sie macht dann eine Ausreinigung mit dir oder macht dann eine schöne
Ja, sie massiert halt vor allen Dingen und das finde ich macht einem unterm Strich eigentlich dann die besten Kosmetikerinnen sind die einfach lange und gut massieren.
Absolut richtig.
Und das macht sie alles fantastisch. Will ich dann meine eigenen Produkte haben.
Und würdest du verraten, wo die ist oder
Die ist in Pankow.
In Pankow.
Genau, da wo ich wohne, bei mir um die Ecke.
Okay, also ich verlinke sie im Blogpost.
Wen ich auch toll finde, ist Nadine Andres, da bin ich auch ab und an mal. Und sie hat, jetzt habe ich es gerade bei ihr nicht mehr gesehen, aber sie hatte ein May Lindström Treatment, was ganz ungewöhnlich. Und das war wirklich fantastisch, das habe ich ein paar Mal gemacht.
Ach, wie schön.
Ja.
Ja, die Produkte sind echt gut. Ich muss mir die nochmal sozusagen als Reminder nochmal neu angucken. Wenn wir schon bei den Tipps sind, wo kaufst du Naturkosmetik? Wo kaufst du Kosmetik?
In Geschäften finde ich das immer ein bisschen schwierig. Früher war ich immer viel bei MDC und die sind aber meiner Ansicht nach mehr weg von den naturkosmetischen Sachen und zu anderen Produkten gegangen. Aber nach wie vor finde ich die Ästhetik einfach noch ein absoluter Knaller. Ich kaufe vor allen Dingen online. Und bei Amazingly kaufe ich viel.
Ja, natürlich.
Und Green Glam auch und genau, die einschlägigen und Organic Luxury.
Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, online zu kaufen. Also es gibt halt einfach zu wenige Verkaufsstellen, finde ich jetzt in Deutschland. Also wenn du jetzt mal in London bist oder so, ist halt einfach der Wahnsinn, wenn du zu Selfridges reingehst, auch naturkosmetikmäßig, ist einfach der Wahnsinn, oder? Also da hinkt Deutschland irgendwie noch so ein bisschen hinterher. Wobei jetzt hat in Frankfurt ein neuer Store aufgemacht.
Ja, für Localist.
Genau, da muss ich unbedingt hin, das sieht so schön aus. Und
genau, die haben auch viele.
Ah, siehst du, schöner, guter Tipp. Nee, hat mir übrigens eine Leserin geschrieben, dass sie da dein Deo gekauft hat, fällt mir gerade ein. Danke für den Tipp in Frankfurt. Genau, liebe Grüße an Asita an dieser Stelle, die hat den Laden mit aufgemacht. Jetzt wollte ich dich noch kurz eine Sache fragen und zwar, ich finde, dass du sehr ausgeruht wirkst, sehr ausgeglichen wirkst und trotzdem würde ich dich gerne fragen, wie du die Ruhe von diesem ganzen manchmal auch crazy Beauty-Business findest.
Das ist ein ganz guter Aspekt und ganz, ganz entscheidender auch. Und natürlich, ich lerne immer wieder, aber ich arbeite seit Jahren sehr, sehr, sehr an mir selber. Ich verwende viel Zeit täglich, mich, wie soll ich das sagen? Ich will jetzt nicht sagen verbessern, aber mich in einen Zustand zu bringen, den ich anstrebe, in einen neutralen Zustand, sage ich jetzt mal so. Und es gibt natürlich täglich immer wieder, gerade jetzt die letzten zwei Wochen waren die absolute Hölle. Es ist so viel schief gelaufen gerade. Und
sind die Sterne, Judith?
Es ist, ja, wirklich.
Ich genau. Ja sehr
also ich hatte
intensiv.
Eine Woche vor zwei Wochen, die war die schlimmste Woche, die ich, glaube ich, seit Jahren hatte. Und da hat jemand auch gesagt, ja, das ist rückläufig und so weiter. Und ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein.
Mercury Retrograde.
Ja, du, ich sag's ja. Aber das Tolle ist, es haut mich nicht mal um.
Mhm.
Okay, Donnerstagabend, ich gebe es zu, saß ich auf dem Sofa und da kam so ein bisschen Pipi in die Augen. Aber
okay.
Aber das vorher wäre ich am Boden zerstört gewesen. Mhm. Aber ich habe mir angewöhnt, nicht nur, also ich habe einfach ein Niveau, was man jetzt nicht mehr so schnell einreißen kann, das einfach aus einem Panoramablick, sage ich immer, kommt, wo ich genau weiß, in einem Jahr, weißt du, entweder habe ich es vergessen oder es spielt einfach überhaupt keine Rolle.
Oder es hat dich weitergebracht. Also, oder es hat dich ja wieder woanders hingebounced sozusagen.
Ja, aber ich versuche es einfach ganz neutral zu sehen. Mhm, weder positiv noch negativ, sondern zu sagen, ey, das ist einfach so. Und ich weiß mittlerweile, es ist einfach Teil auch der Branche. Es ist einfach Teil eines Unternehmens. Es gibt solche und solche Zeiten. Und hey, weißt du, Also morgen kann es wieder ganz anders sein.
Ja, total.
Und ich habe auch, was auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manchmal schwer fällt, natürlich gibt es immer Kunden, die auch mal unzufrieden sind und dann so E-Mails schreiben, wie man das, keine Ahnung, einem Riesenunternehmen schreiben würde. Sehr geehrte Damen, und es ist eine Unverschämtheit und so in dem Stil. Und ich finde das dann immer so ganz amüsant. Ich nehme das natürlich total ernst, aber ich antworte immer ganz, ganz liebevoll, weil ich verstehe das. Die sind sauer und die wollen jemanden, wollen das auslassen und so weiter. Und ich sage dann, ey, du, es tut mir total leid und ich verstehe, dass du da jetzt sauer bist und so, aber bla bla bla. Mhm. Und ich bin nicht wütend. Also ich steige nicht auf das dieses Energielevel mit ein. Und du glaubst gar nicht, die Leute, die E-Mail, die zurückkommt, ist immer dann, ey, es tut mir total leid, ich habe mich im Ton vergriffen.
Ah.
Und ja, ich wollte nicht, dass es so rüberkommt. Und also es ist so schön und das ist eigentlich mein Auftrag. Also, wenn die Bottomline von Fine ist einfach, ey, weißt du, es kann alles viel piecegar sein und liebevoller einfach. Und das ist wirklich, und das wirklich, ich sag's nochmal, viel Yoga, meditieren. Ich mache wirklich viel, dass es so ist. Und das ist nichts, was man so machen kann. Das ist viel Arbeit. Aber es ist ja lohnt sich.
Ja, eine spirituelle Praxis sozusagen.
Absolut.
Ist halt dann, und auch eine Routine reinzubekommen,
ja.
Oder wie man ja auch ein Skincare-Regime hat, ne?
Genau.
Braucht man vielleicht sowas auch in seinem Alltag, um eben diesen, du hast es gerade Panoramablick genannt, auch zu bekommen, dass man auch wirklich, wie man so schön sagt, so grounded ist, ne? Dass man, dass einen das überhaupt nicht mehr so umhaut.
Richtig.
Wie früher, ich kannte das auch.
Ja.
Ne? Oft stehe ich
am Boden
so da
zerstört.
Und mir rennen dann so die Tränen aus den Augen und denke mir, okay, einmal rausgelassen, weiter geht's. Und früher hätte ich, weiß ich nicht.
Richtig, ja. Und
Verzweiflung.
Es ist wirklich so, dass ich täglich 1 bis 3 Stunden manchmal darauf verwende. Und dafür, zu dem Thema hauptberuflich, das ist für mich das Wichtigste gewesen. Egal wie viel ich arbeite, dafür muss ich Zeit haben. Manchmal schaffe ich vielleicht dann nur eine Stunde oder eine halbe Stunde dann. Aber das muss drin sein. Das ist so, so, so wichtig. Ich weiß ja nicht, was in ein paar Jahren mit Fine ist oder sonst irgendwas, aber das ist die Basis einfach. Und und das ist wirklich das, was auch das alles trägt.
Ich knüpfe jetzt mal mit meiner Schlussfrage an. Die stelle ich ja jedem, der in diesem Podcast eingeladen ist, und lautet schlicht und ergreifend, was ist schön für dich?
Schön für mich ist jemand, der mit sich zufrieden ist, der in sich ruht und glücklich ist.
Punkt.
Ja.
Sehr, sehr schön. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute in dieser Folge mein Gast warst.
Danke für die Einladung.
Das war's auch schon mit dieser Podcast-Folge, zu der es natürlich auch wieder einen passenden Blogpost auf meiner Website hannaschumi.com gibt. In dem Blogpost fasse ich alles zu dieser Folge zusammen, zu Judith zusammen, ihrer Marke Fine zusammen. Auch die Produkttipps, die Judith mir gegeben hat, verlinke ich. Und natürlich gibt es auch ein Foto, damit ihr seht, wie Judith aussieht, falls ihr das noch nicht wisst. Ich freue mich sehr über euer Feedback, das ihr mir sehr gerne auf Instagram, als Direct Message, als E-Mail oder als Blog-Kommentar hinterlassen könnt. Schreibt mir einfach ein paar Zeilen auf www.hannaschumi.com. Ihr verpasst keine Folge, wenn ihr meinen Podcast abonniert, und das könnt ihr zum Beispiel bei Spotify oder iTunes bzw. Apple Podcasts. Und dort könnt ihr auch meinen Podcast bewerten, und zwar mit Sternchen oder auch als Kommentar. Da freue ich mich natürlich sehr darüber. Es ist immer total schön, von euch zu lesen. Ich freue mich immer über den Austausch und die vielen, vielen lieben Kommentare von euch. Und heute bedanke ich mich auch noch bei meinem Sponsor dieser Folge, Annemarie Börlind. Macht es gut und bis ganz bald. Ciao, eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Redaktion und Regie: Ikone Media. Alle Informationen unter hannaschumi.com.